Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 24. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm. Ja, zuerst einmal ein Hinweis in eigener Sache. Brüssel einfach, genau in einer Woche. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
Ja, das gibt einen tollen Anlass. Am 31. März in Aarau, am 6. Türöffnung, 6:30, geht der Anlass an. Es ist Bern einfach live, oder eben, wie wir jetzt sagen, Brüssel einfach, weil wir reden über die Rahmenverträge. Und es gibt seit dem letzten Freitag, seit dieser angeblichen Einigung von den Sozialpartner, sicher viel zu diskutieren mit dem Andreas Klarner, Präsident von der SVP aus dem Aargau. Und ich weiß gar nicht, wie lange er schon Nationalrat ist. Er kennt einfach die Materie. Wir diskutieren und es ist sicher auch für Unterhaltung gesorgt. Es gibt es Bern einfach live und nachher kann man selbstverständlich noch Fragen stellen an dich, an mich oder natürlich an unseren Spezialgast Andreas Klarner.
Genau, und wie wichtig, also wir haben das schon ein paar Mal betont, aber man muss es eigentlich betonen, es ist auch eine Informationsarbeit. Es ist zwar immer noch nicht klar, was überhaupt in diesen Verträgen drin steht, was eigentlich eine Zumutung ist, dass wir im Land von der direkten Demokratie, wir müssen mal darüber abstimmen, dass da einfach so eine Geheimniskrämerei gemacht wird. Das ist typisch Brüssel und wir passen uns schon mal an Brüssel, dass wir noch warten, bis sie es auch noch auf Kroatisch übersetzt haben und auf Estnisch und Schwedisch, ich weiss nicht was. Zumutig, schon das ist eigentlich ein Grund, Nein zu sagen. Ein normales Volk sagt normalerweise Nein. Gut, aber es ist wirklich auch eine Informationsarbeit, damit ihr wirklich wisst, was etwa zu erwarten ist, wie man es beurteilen soll. Und wie gesagt, man kann es noch nicht ganz genau beurteilen, aber wir probieren es. Gut. Ja, fangen wir an mit Neuenburg. Neuenburg hat kantonale Wahlen gehabt gestern und das heisst Staatsratswahlen. Staatsrat ist die Regierung von Neuenburg und natürlich das Parlament. Ja, wie sind die Ergebnisse, Dominik?
Ja, grosses Jubeln bei der SP, weil sie hat ihre beiden Staatsräte bereits reingebracht. Frédéric Merri und Florence Natter sind beide über dem absoluten Mehr gewesen. Knapp darunter dann der Laurent Favre von der FDP, Céline Vara, Ständerätin im Moment für die Grünen. Und Christel Graf von der FDP. Es geht in Neuenburg darum, ob die bürgerliche Mehrheit noch bestehen bleibt. Ob die FDP ihre drei Sitze retten kann, die sie seit 2021 hat. Das ist nach dem Sonntag sicher nicht einfacher geworden. Aber auch die SP muss zittern, weil sie muss ihre Leute am 13. April im zweiten Wahlgang, den es wird geben für die Regierung vom Kanton Neuenburg, wieder motivieren, an die Urne zu gehen. Aber ja, wir haben gesehen, wie schwierig das ist. Neuenburg ist für die Bürgerlichen eigentlich ein schwieriges Pflaster, insbesondere weil FDP und SVP es nicht gut miteinander können.
Genau, und es ist natürlich auch, muss man auch mal sagen, unglaublich eine traurige Entwicklung, dass Neuenburg früher noch mal eine Hochburg von den Liberalen, von den Calvinisten, vom Bürgertum, dass Neuenburg jetzt so eine linke Hochburg geworden ist, ist fast einer der wenigen Flächenkantone in der Schweiz, wo Verhältnisse herrschen, wie fast ein bisschen in Basel-Stadt. Ganz komisch. Also, ich weiss nicht, was mit den Neuenburger los ist, aber was man auch noch sagen muss, und jetzt reden wir ein bisschen über die FDP, man sieht dort eigentlich eher ein bisschen, was passiert ist in den Wahlen im Parlament. Dort ist auch eindeutig, die SP hat 5,5 Wähleranteil Prozentpunkt zugelegt. Das ist ein grosser Erfolg. Man sieht es eigentlich auf den ersten Blick auf Kosten von wem, nämlich von den Grünen und von der GLP. Die GLP muss sich wirklich langsam Sorgen machen. Sie verlieren, also wenn es mir recht ist, haben sie jetzt praktisch jede kantonale Wahl verloren. Dominik, was sind noch wichtige Ergebnisse im Parlament?
Ja, du hast es angetönt, oder? Die SP gewinnt auf Kosten der Grünen, die SVP gewinnt ebenfalls auf Kosten der FDP, aber nicht gleich viel in Sitzausdruck. Die SP hat 6 Sitze gewonnen im 100-Sitz starken Neuenburger Parlament. Die SVP hat 4 Sitze gewonnen, die FDP 2 Sitze verloren. Der Ivan Städler, unser Kollege bei Tamedia, sagt, ja, man sehe hier, der harte Kurs von der neuen FDP tut sich nicht auszahlen. Mir ist nicht bekannt, dass die FDP Neuenburg einen harten Kurs fährt. Ich habe eher das Gefühl, das wäre wieder ein Fall wie Solothurn, wo man letztlich eben, dass man nicht mitmacht, eben bestraft wird. Dann muss man auch noch sehen, oder auf der linken Seite hast du natürlich noch, du hast noch 8 von so einer Arbeiterpartei, hast auch noch im Parlament, die bleiben aber stabil. Du hast die Mitte noch, die einen Sitz verloren hat, wo aber nur mit 3 Sitz überhaupt vorhanden ist. Und du hast es erwähnt, die Grünliberalen sind von 8 auf 5 Sitz runtergefallen, also fast eine Halbierung von ihrer Kraft im Parlament.
Genau, jetzt noch einmal schnell kurz zurück zum Tagesanzeiger und dem Ivan Städtler. Gut, es ist klar, nice try. Es ist eigentlich wieder ein Beleg für unsere alte These. Alles, was der Tagi schreibt, ist falsch aus bürgerlicher Sicht. Also wenn ihr wirklich wollt wissen, wie ihr euch als Bürgerliche verhalten, und das gilt für die Mitte, das gilt für die FDP, das gilt auch für die SVP, dann müsst ihr nur mal schauen, was der Tagesanzeiger euch empfiehlt, und dann machen wir das Gegenteil. Weil, wenn das würde stimmen, was Ivan Städtler sagt, also erstens einmal ist völlig absurd, weil in der Romandie, und das ist ja eines der grössten Probleme, die Thierry Burkhardt hat, dass eben dort wirklich die FDP viel linker ist. Das ist ja gerade sein Problem, und er dringt nicht durch in der Romandie. Das ist offensichtlich. Man sieht es in der Fraktion, man sieht es beim Stimmverhalten, oder? Wenn man die berühmten freisinnigen Abweichler, die wir immer schön namentlich erwähnen, es sind fast immer die Welschen. Es sind immer die Welschen. Im Welschland hat die FDP ein Problem, weil es ist die alte radikale FDP nur übrig geblieben, und die Liberalen, die früher rechtsbürgerlich gewesen sind, die sind irgendwie nicht mehr da. Das ist wirklich traurig. Und wenn das würde stimmen, was Ivan sagt, eben erstens, Haupthinweis ist, die Neuburger FDP ist wahrscheinlich die linkste FDP überhaupt im ganzen Land. Ich weiß nicht, wer noch linker ist. Also, weiß nicht.
Es würde mich nicht überraschen, wenn sie der Romandie noch eine zweite Kantonalpartei gibt,
die auch so links ist. Genau. Aber die haben noch ein bisschen mehr Liberale. Ich weiß es nicht, ist ja gleich. Aber sicher eine von den Linksten. Gut, also da gibt es keinen Kurswechsel, wo jetzt der Wähler in Neuenburg hätte können sagen, das gutieren wir nicht. Und wenn das so gewesen wäre, dann hätte ja müssen GLP zulegen. Dann hätte ja müssen die nächste Variante müssen zulegen und sicher nicht die SP. Und zweitens hätte dann auch die SVP nicht so deutlich zulegen, weil es zeigt ganz eindeutig, dass die FDP sicher an die SVP verloren hat. Aber, muss man immer wieder betonen, die SVP gewinnt vor allem bei den Nichtwählern. Das ist auch völlig klar. Und diesen Nichtwählern langen es jetzt. Nämlich auch in der Romandie. Migration ist auch in der Romandie ein riesen Thema, ist auch dort ein Ärgernis. Und von dem her, die Analyse von Ivan Städtler, glaube ich, nice try, aber hat sicher nicht gestimmt. Aber was heisst das für die FDP, Dominik? Was würdest du Thierry Burkhardt empfehlen?
Ja, es ist halt so, er muss den Kurs weiterfahren. Wir kommen später ja noch in dieser Sendung, reden wir über Kriminalität in der Schweiz. Es ist einfach auch in der Romandie an der Basis, ich bin nicht wahnsinnig viel dort, muss ich zu meiner Schande sagen, weil es ist ein wunderschöner Teil von unserem Land. Aber wenn du mit normalen Leuten in der Romandie redest, mit Gewerbler, mit Bauern, mit Leuten, die halt am Morgen um 7 Uhr arbeiten und nicht warten, bis irgendwie sie Geld verdienen im Neuenburger Kantonsparlament. Wo zahlt ist wieder von der Arbeitgeber. Nein, wenn mit normalen Leuten redest, ist die Romandie nicht so links wie ihre Vertreter. Und ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich das Verständnis von Politik einfach völlig anders geworden ist. Dort ist Politiker sein, politisches Amt haben, noch viel mehr ein Beruf, noch viel mehr etwas, wo man dann halt macht und so. Auch die Verbandsvertreter sind schon wahnsinnig links. Man hat dort ganz andere Ansichten, insbesondere in der Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das macht den letzten Verbliebenen nicht Linken. Du hast die grosse liberale Partei erwähnt, oder La Ligue Vaudoise, oder denken wir an eine Gigantin, Suzette Sondo, die gegen alle Quatsch gekämpft hat, die von links gekommen ist. Grossartige Dame, leider aber für schon viel zu lange nicht mehr hier in Bern im Parlement.
Genau, und ich glaube, wir haben schon ein paar Mal über das Thema geredet. Ich glaube, der Hauptpunkt ist der Untergang von der Unternehmer im Wattland, oder? Die meisten ganz grossen Unternehmen sind eigentlich Multinationals, genau. Die nicht mehr sehr viel zu tun haben mit der Schweiz und wo eigentlich wie Raumschiff an dem schönen Genfersee hocken, aber mit der Politik nichts mehr zu tun haben. Und das führt dazu, dass die Schweizer Bürger auch nicht mehr einen Zugang haben zu der Privatwirtschaft. Es gibt nicht mehr viele grosse Unternehmen, richtig tief schweizerische Unternehmen in der Romandie. Und es gibt auch nicht mehr so viele KMU. Ein bisschen etwas, was bei uns in der Deutschschweiz durchaus auch droht, könnte durchaus auch passieren. Und dann wird man auch sehen, dass genau das gleiche Stimmverhalten rauskommt, dass die Leute etatistischer werden, sozialistischer werden und so weiter. Weil darum, ich betone es immer wieder gern, ist einmal eine Hochburg von den Konservativen und von den Bürgerlichen. Bis in die 60er Jahre ist Romandie, abgesehen von der Stadt und dort eigentlich auch nur Genf und Le Locle und Chautefonds und so weiter, aber das ist eigentlich eine bürgerliche Hochburg gewesen. Und es hat meiner Meinung nach zu tun mit der Wirtschaftsstruktur. Gut, jetzt, wenn ihr immer noch nicht könnt schlafen könnt in der Romandie, es gibt ja auch Zuhörer in der Romandie, geben zu, sind wahrscheinlich jener Heimweh, Deutschschweizer, aber es gibt auch welche, die uns hören, selbstverständlich. Und wenn ihr welche, nicht mehr könnt schlafen in eurem Bett in der Romandie, dann hört jetzt gut zu, weil Matratzen gibt es gute in der Schweiz, auch in der Romandie, hört gut zu.
Der Powernap wird Ihnen präsentiert von Schlafwohl. Schlafwohl ist das Schweizer Bettenfachgeschäft mit den besten Preisen. Eine Beratung in einer der 12 Schlafwohl-Filialen lohnt sich auf jeden Fall. Mehr Infos auf schlafwohl.ch.
Ja gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Wir haben es am Freitag zwar erwähnt, aber es ist noch nicht so richtig, würde ich sagen, grundsätzlich in den Medien noch nicht ganz richtig durch. Genommen worden, was da passiert ist. Es gibt einen sogenannten Kompromiss zwischen den Arbeitnehmerorganisationen und also Gewerkschaften und den Arbeitgebern unter Anleitung vom Bundesrat, also vom Guy Parmelin, der zuständige Wirtschaftsminister. Dominik, was muss man da sagen?
Das ist interessant. Also, du sagst es richtig, ein sogenannter Kompromiss oder Einigung hat man können lesen auf allen Portalen. Ein anderer Freund bei Tamedia von uns, der Fabian Renz, sagt, die Schweiz kann es doch, eben der grosse Kompromiss machen. Jetzt muss man zuerst sagen, was ist überhaupt passiert? Der Bundesrat hat gesagt, mit welchen Massnahmen, welche 14 Massnahmen er in einem Paket mit dem grossen Paket, im Sommer wird die Vernehmlassung schicken und dann sehr wahrscheinlich auch in der Botschaft zu den Rahmenverträgen am Parlament unterbreiten. Die von diesen 14 Massnahmen haben wir eigentlich 11 haben wir schon gekannt, die sind im Februar einmal schon verkündet worden und jetzt kommen noch 3 dazu. Davon sind 2 Sachen, wo jetzt offenbar wirklich die Arbeitgeber anerkannt haben. Also das ist insbesondere, dass man die Bedingungen, die es braucht, um einen Gesamtarbeitsvertrag für alle, auch für Nichtmitglieder vom Arbeitgeberverband und von den Gewerkschaften für verbindlich erklären, dass man das für bestehende Gesamtarbeitsverträge senkt. Und eine andere Massnahme, wo aber die Arbeitgeber nicht akzeptiert haben, aber offenbar der Bundesrat, dass man den Kündigungsschutz für Gewerkschafter ausbaut. Also es ist wirklich, es geht um 2, 3, genau, wenige Sachen, die man da offenbar beschlossen hat. Jetzt, wenn man die Bilanz zieht, und das hat mir ein bisschen gefehlt in dieser Euphorie von den EU-Turbos am letzten Freitag, ja, dann sieht es eigentlich schon noch ein bisschen verrückt aus, oder? Die Arbeitgeber haben wirklich bei wichtigen Sachen nachgegeben, zum Beispiel eben bei diesen Bedingungen für Gesamtarbeitsverträge. Weil du musst dir vorstellen, das bedeutet, dass Gewerkschaften keine Angst mehr haben müssen, dass irgendwelche Arbeitsvorschriften, die sie ja kontrollieren, für viel Geld, die sie Millionen verdienen, dass das plötzlich wegfällt. Also das ist die Absicherung vom Businessmodell der Gewerkschaften, das haben die Arbeitgeber offenbar eben akzeptiert. Dann die ganze Geschichte mit der Spesenregelung. Ich meine, da haben die Arbeitgeber mal gefordert, der Bundesrat sei in der Pflicht, da eine Lösung mit der EU zu finden. Jetzt sagt man einfach, ja, wir tun einfach ins Gesetz hineinschreiben, dass die Schweizer Spesenregelung gilt. Was passiert, wenn da irgendeine Firma verurteilt wird? Es gibt sofort ein Streitbeilegungsverfahren, wo der Gerichtshof von der EU die Auslegung, die entscheidende Auslegung macht und darum auch faktisch die Entscheidung fällt. Und dann gibt es eine zusätzliche Zentralisierung vom Meldeverfahren, eine GAF-Pflicht im öffentlichen Beschaffungswesen, dann brauchen Schweizer Auftraggeber haftet für ihre Unterfirmen, wo sie vielleicht den Auftrag weitergeben. Also es ist mit grossem zusätzlichen bürokratischem Aufwand und Kosten zu rechnen.
Genau, und es zeigt ein bisschen den Irrsinn von dieser Politik, von den Arbeitgebern oder von der privaten Wirtschaft, wobei man nicht die private Wirtschaft muss da nennen, sondern ihre Verbände. Verbände, die intern in der privaten Wirtschaft auch massiv umstritten sind. Man ist ja nicht zufrieden. Es ist ja nicht so, dass ich wahnsinnig viele Manager und Unternehmer würde treffen, die jubeln und würden mit glänzigen Augen erzählen, Déconne Suisse, das ist denn ein guter Verband. Ah, da bin ich wirklich begeistert. Es tut mir leid, Christoph Meder, ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der zufrieden ist mit Déconne Suisse. Und das Gleiche ist mit dem Arbeitgeberverband. Die Unternehmer sind überhaupt nicht zufrieden, die Manager sind nicht zufrieden. Man hat immer das Gefühl, da wird wahnsinnig viel nachgegeben. Und zweitens, sie gewinnen auch keine wichtigen Abstimmungen. Wenn die Arbeitgeberverbände haben eigentlich sehr viele wichtige, grosse Abstimmungen in letzter Zeit verloren. Sie können auch keine Kampagne führen. Also, wenn ich von der privaten Wirtschaft rede, reden wir jetzt mal von den Verbänden. Dort sitzen die Funktionäre. Meistens Leute, die einen ähnlichen Lebenslauf haben wie die Leute in der Verwaltung oder die Leute in den Gewerkschaften. Also da tun sich alles Leute irgendwo treffen, die eigentlich in der Privatwirtschaft im März noch nie gearbeitet haben. Keine Ahnung haben, was das heisst. Und ich meine, es ist ja schon schön, wenn ihr immer sagt, die liberale Arbeitsmärkte ist so wahnsinnig wichtig. Aber da sieht man, wie wahnsinnig wichtig euch der ist. Und ich rede jetzt von den Verbandsfunktionären. Es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Und ich würde gerne mal eine Liste haben, wie viele Leute hat die Economie Suisse in den letzten 5 Jahren entlassen. Wahrscheinlich niemand. Wahrscheinlich niemand. Sie wissen gar nicht, was das heisst. Sie wissen gar nicht, wie unglaublich mühsam es kann sein, wenn man als Arbeitgeber unbedingt muss umstrukturieren und nachher irgendwelche Schwierigkeiten hat, Leute zu entlassen. Und niemand entlässt gerne Leute, ich auch nicht. Aber es ist einer der grössten Standortvorteile der Schweiz, dass wir sind ja fast das einzige Land in Europa, wo das noch so ist, wo einfach eigentlich OR gilt. Wo es einen Vertrag gibt, wo beide Seiten können künden. Nämlich auch der Arbeitnehmer. Das ist auch etwas, was ja nie diskutiert wird, dass wir Arbeitgeber, wir müssen ja immer akzeptieren, dass der Arbeitnehmer einfach tuck kann gehen und in 3 Monaten muss ich nachher plötzlich über Neues einschaffen und so weiter. Die Asymmetrie ist auch nie ein Thema. Ich muss ehrlich sagen, grosse Enttäuschung über die Wirtschaftsverbände, dass sie da nachgehen. Und das andere ist natürlich sowieso, wenn sie nicht selber mal endlich einen intelligenten Vorschlag machen würden, wie man Fachkräfte kann, unabhängig von dem Diktat von der EU reinholen, dann muss ich sagen, ich kann euch nicht ernst nehmen. Weil ihr gebt alles auf, was wichtig ist für den Erfolg in der Schweiz, nur für die Personenfreizügigkeit aufrechtzuerhalten. Das ist ein Irrsinn.
Jetzt würde der Arbeitgeberverband würde jetzt natürlich sagen, ja, aber Gewerkschaften haben ja auch bei vielen sind sie nicht durchgekommen. Also sie haben zum Beispiel auch bei den Spesenregelungen Nachverhandlungen gefordert. Sie haben gefordert, dass die Bedingungen für die Allgemeinverbindlichkeitserklärung von Gesamtarbeitsverträgen auch für neue Gesamtarbeitsverträge abgesetzt wird, sind sie nicht durchgekommen. Auch Mindestlöhne überall haben sie gefordert, sind sie nicht durchgekommen. Obergrenzen von temporärer Arbeit sind sie nicht durchgekommen. Und das ist aber noch verrückt, oder? Wenn ich das jetzt über den Mittag habe, ich es wirklich gelesen nochmal. Und dann musst du eben an einen Startpunkt gehen von diesen Sozialpartnerverhandlungen. Oder? Die Gewerkschaften haben das alles gefordert, oder? Und die Arbeitgeber haben gar nichts gefordert, die Verbände, die du jetzt erwähnt hast. Sie haben einfach gesagt, wir wollen den Status quo retten, oder? Und darum ist, wie soll ich sagen, das Spiel oder die Verhandlungen haben darum bereits auf dem Feld von den Gewerkschaften stattgefunden. Natürlich. Und oder? Und irgendwo durch ist es, jetzt, meine, es wird genau so laufen, die verantwortlichen Arbeitgeberverband werden ihren Mitgliedern sagen, ja, sehen Sie, was wir alles haben können verhindern, oder? Und trotzdem, in mindestens 2 entscheidenden Punkten haben sie eben müssen nachgeben, nämlich bei den bestehenden Gesamtarbeitsverträgen, wo ich habe es erwähnt, wo das Businessmodell der Gewerkschaften in aller Ewigkeit Armen rettet. Und ich muss wirklich sagen, das muss positiv rausstreichen, oder? Der Thomas Fuster in der NZZ hat nur am Samstag in einem schönen Meinungsbeitrag zu Recht geschrieben. Es gibt eigentlich gar keinen Grund, irgendetwas zu geben. Weil der Status quo, den wir jetzt haben, der ist höchstens schlechter im Vergleich zu einem noch liberaleren Arbeitsmarkt, wie wir ihn hatten, überhaupt vor den bilateralen Verträgen. Also wir sind bereits auf einer schiefen Ebene, rutschen immer weiter runter. Und jetzt sind wir nicht so weit runtergerutscht. Judi hui und Geissenbein. Aber es bringt eigentlich, es geht immer noch in die falsche Richtung.
Genau, und was auch noch dazu kommt, und da finde ich den Vergleich mit dem Friedrich Merz noch gut. Oder? Erik Guyer, auch Zürich Zeitung, Chefredakteur, hat ja am Samstag einen sehr guten Leitartikel zum Friedrich Merz geschrieben und eigentlich auch zeigt, wie man schlecht verhandelt. Und der Friedrich Merz hat jetzt wirklich so miserabel verhandelt wie unsere Wirtschaftsverbände. Weil die haben von Anfang an deutlich gemacht, letztlich, ich weiss schon, sie haben gesagt, nein, das lassen wir uns nicht bieten. Mal, ihr lasst euch ja bieten. Ihr lasst euch ja wieder bieten. Ihr habt ja wieder euer Wort gebrochen. Ich weiss gar nicht, warum ihr noch Unternehmen habt, die euch unterstützen. Weil das ist wirklich das Kalb gemacht. Gewerkschaften sind genauso, wenn nicht sogar unter grösserem Druck gewesen, nachzugehen, weil die SP verliert völlig das Gesicht, wenn sie diese Rahmenverträge nicht durchbringen kann. Ich weiß gar nicht, was ihr für Zeitungen lesen.
Nein, sie wollen halt.
Ihr hättet viel länger können warten. Ja.
Sie wollen halt die Verträge unbedingt. Oder?
Ja, das ist am Schluss, kannst du haben.
Am Schluss ist so,
aber
sie
du
haben
musst doch nicht so tun, das darfst du doch nicht sagen. Ja. Das ist wie wenn du, also ich meine, das ist eben auch wieder Funktionär, der selber noch nie geschafft hat in der Privatwirtschaft. Wenn ich gehe verhandeln und erkennen lasse, dass ich ums Verrecken die Firma kaufen will, dann geht der Preis auf, er geht auf. Dass Privatwirtschaft schlechter verhandelt als Gewerkschaften, ist eine Schande. Ist eine richtige Schande. Wechselt die Leute aus, Heimatsterne. Für was zahlen ihr so unglaubliche Mitgliederbeiträge an die Economy Suisse und den Arbeitgeberverband, dass ihr nachher solche Verhandlungsergebnisse müssen akzeptieren müsst? Also,
genau. Ist verrückt.
Ist verrückt. Gehen wir zu einem anderen Thema, das auch ein verrücktes Thema ist, und zwar Kriminalstatistik und eben genau in das Thema reingehört, Personenfreizügigkeit. Und da werden wieder Leute schreien und sagen, nein, es geht nur um die EU-Bürger. Ja, aber der Mensch, der normale Schweizer Bürger, unterscheidet nicht immer zwischen Asylbewerber und EU-Ausländer und so weiter. Und Kriminalität, wir haben eine grössere Kriminalität, das ist ein Problem. Die Leute haben das satt. Dominik, was sind Zahlen?
Ja, die Kriminalitätsstatistik für das Jahr 2024 zeigt einen Anstieg von der Gesamtstraftaten um 8%. Der Anstieg ist besonders gross bei den schweren Gewaltstraftaten. Das ist ein Anstieg um 19,4%, der höchste Wert seit 2009. Zu der Frage von der Zuwanderung. 42% von den Beschuldigten, von diesen 560'000 Straftaten, sind Schweizer. 31,4% sind ausländische Staatsangehörige mit einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung. Und nochmal 6,7% sind Personen aus dem Asylprozess. Da kommt man also auf fast 40%. Wie viele von bei den Schweizer Leute sind im Migrationshintergrund, das tut man selbstverständlich nicht erfassen. Schön ist noch, muss man sagen, 20 Minuten macht eine Karte. Wo passierten 2024 die meisten Straftaten? Nur noch, weil wir über Neuenburg geredet haben, das ist sehr rot dort, das ist halt in der Nähe von Frankreich, oder? Also, ich meine, da muss man nicht Polizist in der Romandie sein. Über allgemein kann man sagen, je näher man an einer rot-grün regierten Stadt ist, desto unsicherer ist die Schweiz. Es ist ganz einfach.
Und das ist also nicht polemisch, oder? Weil das gleiche Phänomen haben wir auch in Amerika. Natürlich ist ein urbaner Raum immer viel besser für die Kriminellen, aber man hat auch mehr Polizei. Also meine, letztlich hat der Staat dort eigentlich auch viel mehr Mittel, um die Leute zu fangen und zur Rechenschaft zu ziehen. Und das macht man eben nicht so wahnsinnig konsequent. Und das ist
oder man lässt es nicht zu, oder?
So aufgeht, genau, weil man einfach der Polizist eigentlich, ich rede jetzt hier vom rot-grünen Zürich, der Polizist für das grössere Problem haltet als der Drogendealer. Und man muss eher schauen, dass man die Polizisten dort erziehen, damit die lieb sind, dass die sicher nicht Rassisten sind, keine Faschisten, keine
SVP-Ding.
Einfach liebe Polizisten wie mehr. Und wenn der Drogendealer nachher über das lacht und andere abschlägt, ja, das ist nicht so schlimm. Ist ja ein Ausländer, kommt aus dem globalen Süden. Und die Gewalt ist ja nur von uns, weil wir denen den Kaffee abkaufen. Deshalb haben wir da die Gewalt. So dumm, denken die Linken. Aber ist ja gleich. Aber auf jeden Fall ist völlig klar, dass die Zahlen natürlich noch viel extremer wären, wenn man bei den Ausländern die einzelnen Nationalitäten anschauen würde. Weil, ich sage es jetzt mal ganz deutlich, Franzosen, Deutsche, Österreicher, Italiener, auch Spanier, Portugiesen, dort haben wir nicht viel Probleme. Und wir haben sicher, also bei den gewissen Leuten, zum Beispiel die Engländer, weiss ich jetzt gerade, die sind viel, viel weniger wahrscheinlich, dass sie kriminell werden als der Dominik Feusi und der Markus Somm, muss man dann auch mal sagen. Aber es gibt bestimmte Ausländergruppen, die sind extrem kriminell und die sind eigentlich verantwortlich für die meisten Daten. Und ich kann euch sagen, welche Länder sind das? Es sind praktisch alles Länder, entweder muslimische Länder oder afrikanische. Vielleicht könnte man ja einfach dort mal die Migrationspolitik ein bisschen überdenken. Wieso müssen wir Leute holen, die uns nachher das Leben schwer machen mit ihren Verbrechen? Das ist ein Irrsinn und das begreifen die Leute nicht mehr. Und jetzt noch ein letztes Wort an die Wirtschaftsverbände. Solange, und von denen hört man ja auch nichts, solange sie tun ja nicht bei der Migrationspolitik außerhalb vom EU-Raum, dass sie dort irgendwie wahnsinnig sich würden exponieren und würden mal sagen, jetzt langt's. Nein, dort nichts, sondern sie mutet dem Schweizer einfach zu, damit sie ein paar Leute, ein paar Manager frei anstellen können, mutet sie dem Schweizer schon sehr, sehr viel zu und irgendwann ist bricht der Krug. Er geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Und dann irgendeiner spricht er und dann ist fertig. Dann könnt ihr eure ganzen Verträge vergessen. Es ist eine sehr kurzsichtige Politik. Gut, Das war es von Bern einfach an dem 24. März 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch. Das ist die beste Art, wie ihr uns könnt unterstützen könnt. Zweitens, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr als eigenes Unternehmen findet, wieso zahle ich da so viel für den Arbeitgeberverband zum Beispiel. Könnt ihr euch nie entschuldigen. Gut, in dem Sinn, macht's gut. Bis bald.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert vom ACS Schweiz, Ihrem zuverlässigen Partner für alles rund ums Automobil. www.acs.ch